Ja, ich habe euch eine Predigt mitgebracht. Es sind zwei Teile. Der erste Teil, da möchte ich euch einfach ermutigen. Einfach durch, es ist so ein bisschen Information, die ich rüberbringe. Da geht es um die Identität der Pfingstbewegung. Warum sind wir eigentlich Pfingstler? Was macht Pfingstsein eigentlich aus? Warum sind wir eine Pfingstgemeinde? Was sind die Inhalte einer Pfingstgemeinde? Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, da gehe ich dann auf die Grundlage ein der Pfingstbewegung. Ich denke, ich hoffe, dass ihr dadurch gesegnet werdet. Aber ich habe das auf dem Herzen, das zu tun. Und weiß nicht, wie es euch geht. Wir Pfingstler haben ja so schon unsere Probleme mit unserer Identität, oder? So unser pfingstlerisches Selbstbewusstsein ist so oft am Boden, ist schwach ausgeprägt. Und so ein richtiger Stolz darauf, Charismatiker oder Pfingstler zu sein, das ist ja nicht so, wie es sein sollte. Hat damit was zu tun, was wir denken, was andere über uns denken. Ja, und wir denken, dass man versucht, uns in die Mauerblümchenecke zu stellen oder in die Sektenschublade zu sperren. Und manchmal lassen wir das auch mit uns machen. Und wenn man uns dann erwähnt, dann mit Verbindungen im Zusammenhang mit obskuren Geschichten, die ich mal gelesen habe, da gab es mal so eine ganz irre Sache. Und das war natürlich in den Medien, da gab es einen Klapperschlangenpastor, weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, der sich in den USA von einer Schlange beißen ließ, um deutlich zu machen, dass niemand stirbt. Gab es wirklich in den Medien und im Fernsehen, überall wurde das gezeigt. Natürlich, er hat sich auf das Wort Gottes gestellt, aber ist natürlich gestorben, weil das ist ja keine Spielerei, die ganze Geschichte. Oder der Geschichte von dem Schild vor einer christlichen Einrichtung, die in ihrer Formulierung an die Propaganda des Dritten Reiches angelehnt sein soll. Also lauter komische Dinge hört man. Ja, wenn sowas mal ist, dann wird das ganz groß negativ dann auch kommentiert. Ja? Ist ja auch verständlich. Aber wir lassen uns dadurch klein machen, ja? Dass wir eben nicht, dass unser Image, unser gesellschaftliches Image nicht so positiv ist und sind uns nicht bewusst, dass wir tatsächlich die vierte Säule des Christentums sind. Da gibt es die Katholiken, die Protestanten, die Orthodoxen und die stärkste Kraft, das sind tatsächlich wir, die Pfingstbewegung. Die Pfingstbewegung wuchs von ihren bescheidenen Anfängen im frühen 20. Jahrhundert bis auf 500 bis 600 Millionen innerhalb eines Jahrhunderts. Und wir gehen davon aus, dass bis 2050 etwa 1 Milliarde Menschen zu dieser Bewegung gehören werden. Die stärkste christliche Kraft weltweit, so fühlen wir uns aber gar nicht, gell? Denn diese Tatsachen werden weltweit in den Medien bedient und auch anerkannt, in Deutschland nicht. Da herrscht dann der Geist des Humanismus. Ja? Alles, was mit Christsein zu tun hat, mit Jesus vor allen Dingen, das wird verleugnet. Und so, als ob es uns auch gar nicht gäbe. Es wird wenig Positives in den Medien gesprochen. Wir können nun darüber resignieren und depressiv werden oder uns auf unsere Stärken besinnen und uns damit beschäftigen. Übrigens, ich glaube, dass wir Pfingstler die christliche Szene in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt haben. Sei es zum Beispiel durch Lobpreis, ist durch charismatische Bewegung, ist hineingekommen in die Gemeinden. In fast jeder Bewegung ist so der Aspekt des Lobpreises ganz stark ausgeprägt. Oder Evangelisation und Geistesgaben, das sind Dinge, die man überall findet und ausgehend von den Pfingstgemeinden, von der Pfingstbewegung, von den charismatischen Gemeinden. Pfingstgemeinden gehören zu den größten der Welt, wusstet ihr das? Im Jahr 2025 könnte fast jeder Christ Pfingstler oder Charismatiker sein. Und ich möchte etwas über das Selbstverständnis der Pfingstbewegung sagen, deshalb so ein kleiner Exkurs, ja, um euch so ein bisschen aufzuerbauen. Wir haben ja verschiedene Prägungen. Wir sind reformatorisch. Das heheißt, die Namen Luther, Zwingli, Calvin stehen für die Reformation. Ihren Dreiklang sola scriptura, sola gratia, sola fide betrachtet die Pfingstbewegung als die eigentliche Basis Die Bibel als Urkunde, die Gnade als Grundlage und der Glaube als Voraussetzung des Heils. Wir sind täuferisch. Gleichzeitig mit der Reformation entstand, wenn auch unter blutigster Verfolgung, die Zehntausende von Täufern das Leben kostete, die Täuferbewegung. Während die Reformation bei der Säuglingstaufe und damit auch im Denken der Volkskirche stecken blieben, von der Schweiz aus breitete sich die Täuferbewegung mächtig aus nach Deutschland, Österreich, Holland und so weiter. Sie praktizierten die Erwachsenentaufe, Abendmahl für alle Laien, Trennung von Staat und Kirche. Die Pfingstbewegung ist in diesem Sinne täuferisch, also eine konsequente Weiterführung der Reformation. Dann ist die Pfingstbewegung pietistisch. Die Reformation betonte vor allem die Lehre, der Pietismus, die Praxis des christlichen Lebens im Mittelpunkt. Diese Gewichtsverlagerung wirkte ähnlich revolutionierend wie die Reformation selbst. Man unterschied zwischen Scheinchristentum und christlicher Lebendigkeit, zwischen Bekehrten und Unbekehrten und sprach von einer persönlich zu erfahrenden Wiedergeburt. Das entstand im Pietismus. Die Pfingstbewegung nahm dies in ihr Selbstverständnis auf. Also wir sind nicht so, nur in eine Richtung, sondern wir haben ganz verschiedene Prägungen, die uns so reichhaltig und so schön machen. Wir sind weltmissionarisch. Zu einem eigentlichen Durchbruch zur Weltmission kam es durch Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, 1700 bis 1760. Und wie könnte die Pfingstbewegung nicht der Weltmission verpflichtet sein, denn sie ist ja aus der Apostelgeschichte heraus entstanden, aus dem Missionsbefehl heraus. Tausende ihrer Missionare und Missionarinnen arbeiten in allen Teilen der Welt. Dann gibt es die Naherwartung. Was ist das? Vielleicht habt ihr schon mal den Namen, vielleicht auch nicht, John Nelson Darby gehört, 1800 bis 1882. Der betonte nicht nur die persönliche Glaubenserfahrung, sondern den reinen Wandel, die gesunde Lehre, aber auch die Bereitschaft zur Wiederkunft Jesu Christi. Und das hat die Pfingstbewegung aufgenommen. In der Wiederkunft Jesu eine Zentralaussage der Heiligen Schrift. Dann die praktische Heiligung. John Wesley, 1703 bis 1791, wurde zum Bahnbrecher des Methodismus. Neben seiner geistmächtigen Evangelisationstätigkeit betrachtete er als wichtigste Aufgabe der Methodisten, die schriftgemäße Heiligung über die Lande zu verbreiten, so wie er das formulierte, mit dem Ziel, dankbar für das Geschenk der Rechtfertigung und das Zeugnis des Heiligen Geistes, für die Gotteskindschaft der Heiligung nachzujagen. Also es geht um den Aspekt der Heiligung. Ja, nicht nur das, was Jesus für uns getan hat. Heiligung hat ja immer zwei Seiten. Das, was Jesus für uns getan hat, er ist unsere Heiligung, aber auch das, was wir tun in unserem Leben, dass wir mit unserem Leben Jesus nachfolgen und schauen, dass wir ein heiliges Leben führen und in Frieden zum Beispiel mit allen Menschen leben. Und die Pfingstbewegung betrachtet sich in einer Linie mit der Heiligungsbewegung. So, jetzt bin ich gleich durch und dann komme ich zum zweiten Teil. Aber eine Sache habe ich noch. Evangelistisch. William Booth, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der Gründer der Heilsarmee, jawohl. 1829 bis 1912, 15-jährig bekehrt, wird 23-jährig Prediger und beginnt Erweckungsfeldzüge. 1861 bekehrten sich 7000 Menschen in 18 Monaten. 1878 gründet William Booth die Heilsarmee mit dem Ziel, Menschen zu retten. Und so versteht sich auch die Pfingstbewegung als eine Heilsarmee. Ja? Also nicht im militanten Sinne, sondern im geistlichen Sinne, im Gebet und in der Aufgabe, einfach Menschen für Jesus zu gewinnen. Und die Pfingstbewegung sieht Evangelisation als eine ihrer vordringlichen Aufgaben. Soweit der Exkurs, jetzt habt ihr das mal gehört. Auf die Frage, weshalb denn in einer Zeit, in der so viele Kirchen abnehmen, die Pfingstkirchen in der ganzen Welt dermaßen zunehmen, das ist so, Leute. Deutschland ist nicht der Maßstab, ja? Sondern weltweit nehmen die Pfingstkirchen in einer sehr starken Weise zu. Und da antwortet Yonggi Cho, der Pastor der größten Gemeinde der Welt aus Südkorea, klar und deutlich, dies geschieht aufgrund der Taufe mit dem Heiligen Geist, die Leute fähig macht, die Menschen, die Verlorenen zu gewinnen. Und das macht unsere Identität sehr stark aus. Wir sind eine Frucht des Heiligen Geistes. Die Gemeinde Jesu ist direkt aus Pfingsten hervorgegangen. Und Johannes der Täufer sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Matthäus 3, Vers 11. Was ist nun diese Taufe im Heiligen Geist? Sagt euch das was, Taufe im Heiligen Geist? Habt ihr es schon gehört? Ja, es ist nicht selbstverständlich. Hat das jemand schon erlebt, die Taufe mit dem Heiligen Geist? Kann ich mal eure Hände sehen, wer das schon erlebt hat? Okay, wunderbar, das ist schön. Was ist nun diese Taufe im Heiligen Geist? Was bewirkt sie? Wie kann man sie erhalten? Erstens, Jesus ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Menschen können andere Menschen in Wasser taufen. Die Taufe im Heiligen Geist kann nur Jesus an uns vollziehen. Er allein ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Und wenn Jesus heute noch Menschen mit dem Heiligen Geist tauft, dann ist das ein Zeichen dafür, dass er, der Auferstandene, lebt und sich um uns kümmert und uns wirklich das Leben seiner ganzen Fülle schenken will. Und weil die Taufe im Heiligen Geist souveränes, aber auch erkennbares Handeln Gottes an seinen Kindern ist, wird diese biblische Lehre oft angegriffen. Diskussionen über die Worte Jesu, christliche Grundsätze, ja selbst die Vorbildwirkung Jesu auf unser Leben, das fürchtet der Teufel nicht so sehr, wie die erfahrbare, sichtbare Taufe mit dem Heiligen Geist, weil Jesus nämlich an seinen Kindern ganz deutlich handelt in unserer Zeit dadurch. Deshalb greift uns auch der Feind so sehr an in Deutschland. Solange es gelingt, dass die Gemeinde Jesu sich mit eigenen Werken aus eigener Kraft beschäftigt, fürchtet sich der Feind nicht wirklich. Aber wenn Menschen aufstehen, der Kraft des Herrn handeln, dann spürt der Feind die Autorität Jesu und dann muss er weichen. Wir sollten die biblischen Maßstäbe nicht verwischen und kleiner machen. Gott will souveränes Handeln unter uns wirken. Jesus gebührt die Ehre dafür und er will vollmächtige Nachfolger haben. Gott will auch keine selbstherrlichen Leiter, die gut organisieren können, aber ansonsten fehlt ihnen die Kraft Gottes. Schon Paulus hat dieses Problem erkannt, so rechtfertigt er sich in 1. Korinther 2, Vers 4. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Darum geht es für jeden von uns, dass der Geist Gottes durch uns wirken kann. Für jeden Christen. Darum sollte es für jeden Christen gehen. Ist der Empfang des Heiligen Geistes überhaupt eine Taufe? Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Also auch Jesus gebraucht hier kurz vor seiner Himmelfahrt den Begriff der Taufe mit wörtlich in den Heiligen Geist für eine Erfahrung, die uns in der Apostelgeschichte auch als erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2, 4, den Heiligen Geist empfangen, Apostelgeschichte 8, 5, 10, Fallen des Heiligen Geistes auf jemanden, in Apostelgeschichte 8, 16, und Geben des Heiligen Geistes, 8, Vers 18, und Kommen des Heiligen Geistes auf jemanden beschrieben wird. Und wenn wir an den Inhalt des Wortes Taufe denken, so wissen wir, dass damit das radikale Loslösen von einer alten und das bewusste Annehmen einer neuen Lebensform unter einer neuen Autorität ausgedrückt werden soll. Und das Wort Baptizo, was völlig ein- oder untertauchen bedeutet, steht auch hier im Grundtext. Also nicht nur bei der Wassertaufe, sondern auch bei der Taufe im Heiligen Geist. Da geht es auch um Baptizo, also das völlig ein- oder untertauchen. So wie ein vollgesogener Schwamm im Wasser außen total vom Wasser umhüllt ist und innen total mit Wasser gefüllt ist, so sollen auch wir im Heiligen Geist sein und er in uns. Der Geist Gottes ist die Autorität, der wir uns ganz neu unterstellen sollen, unterstellen dürfen. Durch ihn kann Jesus direkt in unser Leben eingreifen, zu uns sprechen, uns ermutigen, ermahnen und korrigieren. Und der Heilige Geist ist es, der uns Jesus als den Lebendigen erfahren lässt, in Offenbarung 1, 17b und 18a. Ohne ihn ist Jesus für uns nicht mehr als eine historische Gestalt, wenn wir den Heiligen Geist außen vor lassen. Beispiel: Es ist ein Unterschied, ob jemandem ein Haus gehört oder ob er auch Wohnrecht darin hat. Ebenso ist es ein Unterschied, ob jemandem ein Auto gehört oder ob er am Steuer des Autos sitzt. Und durch die Wiedergeburt gehören wir Jesus und werden Kinder Gottes. Durch die Taufe im Heiligen Geist lassen wir Jesus durch die Person des Heiligen Geistes ans Steuer unseres Lebens. Wir räumen ihm und dem Vater lebenslang Wohnrecht im Haus unseres Lebens ein. Johannes 14, 23. Das ist nochmal eine bewusste Entscheidung und wird das deshalb in der Bibel zu Recht mit dem Begriff Taufe bezeichnet. Also, wer darf am Steuer deines Lebensautos sitzen? Ja? Wer hat wirklich das lebenslange Wohnrecht? Der Heilige Geist. Und was ändert sich denn durch die Geistestaufe? Was hat sich persönlich für dich geändert durch die Taufe mit dem Heiligen Geist? Überleg das mal. Für diejenigen, die die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Also bei mir persönlich hat sich geändert, dass ich einfach, und so war das auch am Anfang, eine tiefe Liebe, Vaterliebe Gottes erlebt habe. So dieses Bewusstsein kam in mein Leben, dass ich geliebt bin. Dass ich geliebt bin vom himmlischen Vater. Das war die Art und Weise, wie der Geist Gottes sich mir offenbart hat. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin gewollt. Gott ist für mich, er ist auf meiner Seite. Das war ganz wichtig. Und dann kam natürlich auch die Veränderung in meinem Charakter. Ja, und das ist aufgefallen, ist meinen Eltern aufgefallen. Ja, die konnten das überhaupt nicht einordnen, was sich da verändert hat. Also die Wassertaufe vollziehen Menschen im Namen Jesu. Täufer in den Heiligen Geist ist Jesus allein. Und wie ich mich in der Wassertaufe der Autorität des Wortes Gottes unterstelle, so erkenne ich in der Taufe mit dem Heiligen Geist die Autorität des Geistes Gottes über mein ganzes Leben an. Damit gebe ich das Selbstbestimmungsrecht über mein ganzes Leben bewusst in den Tod. Deshalb wird auch hier der Begriff Taufe gebraucht. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Entscheidung zur Abhängigkeit. Zur Abhängigkeit vom Geist Gottes. Im Alltag, jeden Tag, 24 Stunden. Geist Gottes, was möchtest du mir sagen? Geist Gottes, gib mir Kraft, die Situation durchzustehen. Komm in alle Bereiche meines Lebens. Gib mir deine Gedanken. Was soll ich der Person sagen? Wenn ich bete, dann brich durch und erfülle die Person mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Schenk Heilung, schenk Befreiung. Das tut Jesus durch seinen Heiligen Geist. Bekehrung tut Jesus durch seinen Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine Entscheidung zur totalen Abhängigkeit vom Geist Gottes. Von Jesus, vom himmlischen Vater. Und durch die Wiedergeburt befreit uns Gott aus der Abhängigkeit der Sünde und des Teufels. Durch die Taufe im Heiligen Geist entschließen wir uns freiwillig für eine Abhängigkeit von Gott. So ist die Taufe im Heiligen Geist keine zwanghafte Erfahrung ekstatischer religiöser Praktiken, sondern im Gegenteil ein Beweis dessen, wie sehr Gott die Souveränität unseres Willens achtet. Er befreit uns nicht aus einer Abhängigkeit, um uns in eine neue hineinzuzwingen. Wenn wir erneut in eine Abhängigkeit, diesmal von Gott, kommen wollen, ist das unsere persönliche Entscheidung. Gott zwingt uns in gar nichts hinein. Und diese Entscheidung ist vorausgegangen, dass wir Gottes Wesen erkannt haben und ihm deswegen gern das Steuer unseres Lebens überlassen. Das Alte Testament gibt uns hierfür ein schönes Bild. Hebräische Sklaven mussten in Israel laut Gesetz alle 7 Jahre wieder freigelassen werden. Wenn nun ein hebräischer Sklave glaubte, dass sein Leben trotz seines Standes als Knecht bei seinem jetzigen Herrn mehr Lebensqualität hätte als in der Freiheit, so konnte er lebenslang bei seinem Herrn bleiben. Dazu wurde er von seinem Herrn an den Türpfosten des Hauses geführt und mit seinem Ohrläppchen dort kurz angepflockt. Die Löcher in seinem Ohrläppchen bezeugten nun, dass er von sich aus freiwillig den Rest seines Lebens in der Abhängigkeit dieses Herrn verbringen wollte. Und Jesus sagte seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 15 ausdrücklich: Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Warum nennen sich dann aber Johannes, Paulus und Petrus trotzdem noch Knechte oder Text Sklaven Gottes? Titus 1, Vers 1, 1. Petrus 2, Vers 16. Hatten sie die Freiheit des Neuen Testamentes noch nicht erkannt? Lebten sie noch so sehr im Alten Testament? Oder hatten sie die Lektion Jesu nicht begriffen? Nein, sie haben sich selbst wieder zu Sklaven Jesus gemacht. Was wäre das aber für ein Sklave, der sich selber Befehle gibt, dessen Herr keine Möglichkeit hätte, ihn zu dirigieren und in konkreten Situationen anzusprechen? Dieser Sklave würde seinem Herrn nicht viel nützen, weil er vieles zwar wohl meint, aber nicht im Sinne seines Herrn tun würde. Durch die Taufe im Heiligen Geist werden wir mit Gott so verbunden, so vernetzt, dass es ihm möglich wird, uns zu führen, wie es für seine Pläne am günstigsten ist. Solche Führungen helfen uns auch in Situationen, wo das Wort Gottes keine konkreten Anweisungen gibt. Da gibt es auch Bibelstellen dazu, Apostelgeschichte 8, 29, 15, 28, 16, Vers 7. Ja? Zum Beispiel als die Kunde an die Apostel herangetragen wurde, die Nachricht herangetragen wurde, dass die Heiden sich nicht an das Gesetz halten würden. Und da ist der Jakobus aufgestanden, hat er ein Wort der Weisheit und hat da hineingesprochen, ja, dass sie sich an das Gesetz nicht halten müssen. Das Einzige, was sie machen müssen, ist sich von Götzendienst fernhalten und kein Blut von Erstickten zu sich nehmen. Das war so eine Führung des Heiligen Geistes, ein Sprechen in die Situation hinein, wo sie erstmal von dem Wort, dem Alten Testament oder dem, was Jesus gesagt hat, wussten sie nicht, was sollen wir jetzt machen. Ja, das war nicht so eindeutig. Und da konnte der Geist Gottes eine klare Führung geben, eine ganz konkrete Anweisung. Also, wir erkennen, Geistestaufe ist deshalb Taufe, weil sie die bewusste Entscheidung für das Ende meiner Unabhängigkeit und der Beginn einer Abhängigkeit von Jesus bedeutet, die durch die Person des Heiligen Geistes in jeder Situation wirksam ist. Ähnliches haben wir ja schon von der Wassertaufe gesagt. Wo ist da ein Unterschied? Bei der Wassertaufe werden wir in Wasser, Symbol für den Tod Jesu, und für das Wort Gottes getauft. Wir begraben unsere Unabhängigkeit dem Wort Gottes gegenüber am Kreuz und erkennen die Bibel als Autorität über unser Leben an. Und wenn Jesus uns in den Heiligen Geist tauft, begraben wir unsere Unabhängigkeit dem Heiligen Geist gegenüber und erkennen ihn ebenso als Autorität über unser Leben an. Und wir laden ihn ein, von seiner ganzen Person, auch der Seele und dem Leib, dem Geist, Besitz zu ergreifen und uns nach seinen Vorstellungen in das Bild Jesu zu gestalten. Das ermöglicht uns, mit göttlicher Autorität Dinge zu tun und uns senden zu lassen, die Worte Jesu hineinzusprechen und auch mit übernatürlichen Gaben zu dienen. Wer möchte das? Wer benötigt eine Ausrüstung mit dem Heiligen Geist für sein Leben? Das ist die Frage heute Morgen. Das ist schön, dass du dich meldest. Freut sich Jesus drüber und ich freue mich auch. Wer benötigt eine Ausrüstung mit dem Heiligen Geist für sein Leben? Wer hat die Geistestaufe noch nicht erfahren in seinem Leben? Wer hat aufgegeben, ein Zeuge Jesu Christi zu sein? Die Folge der Geistestaufe war 1:1, dass die Leute wie ein Flitzebogen, so stelle ich mir das vor, gespannt wurden und dann konnten sie nicht anders, als anderen von Jesus zu erzählen. Und so ist es, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Wer benötigt eine Kraftausrüstung zum Dienst? Oder wer hat persönliche Nöte? Die Antwort ist der Geist Gottes. Wer hat mit Krankheit zu kämpfen? Wer braucht Befreiung in verschiedenen Bereichen? Und das ist so schön. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir das Leben haben, in seiner ganzen Fülle. Aber wir entscheiden, unter welcher Autorität wir unseren Alltag leben und wie sich das ganz konkret auch zeigt in unserem Alltag. Und das ist genauso die Frage, die wir heute Morgen beantworten dürfen. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, so lade ich euch wirklich ein, nach vorne zu kommen, für euch beten zu lassen. Egal, was es ist, der Geist Gottes ist hier und er möchte dir begegnen und er möchte dir das Leben geben in seiner ganzen Fülle.